Guten Tag, Herr Michaelis.
Moin.
Möchten Sie sich mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Merlin Michaelis. Ich arbeite seit gut 3,5 Jahren beim Landesverband des BUND und beschäftige mich da schwerpunktmäßig mit dem Thema Flächenverbrauch, Stadtentwicklung und alles, was damit zusammenhängt.
Das Thema Flächenverbrauch ist ja gar nicht so sehr in der öffentlichen Diskussion vordergründig. Es ist aber etwas sehr Wichtiges. Können Sie mal bitte das Problem darstellen?
Ja, Sie haben es ja richtig gesagt. Dadurch, dass das so schleichend passiert, haben viele von uns das, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm. Das Problem ist, dass wir ungefähr 10 Fußballfelder am Tag, ich mag diesen Vergleich nicht, aber die meisten Leute haben dann was vor den Augen, 10 Fußballfelder am Tag ungefähr neu zubauen an Fläche. Also Fläche, die ehemals landwirtschaftliche Fläche war, oder Wiesenfläche oder Wald. 10 solche Fußballfelder am Tag bauen wir neu zu durch Straßen, Häuser, Gewerbegebiete, Lagerhallen. Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen.
In Schleswig-Holstein jetzt?
Genau, nur in Schleswig-Holstein.
Ja. Was hat denn das für Folgen für die Natur?
Ja, die Folgen sind ziemlich vielfältig und vielleicht ist es deswegen auch so ein bisschen sperriges Thema. Also zum einen haben wir den Boden selbst, der eine wertvolle Ressource ist. Der Boden ist nach den Meeren unser größter CO2-Speicher. Deswegen ist es natürlich zum Thema Klimawandel besonders wichtig, den Boden zu schützen. Gleichzeitig speichert der Boden nicht nur CO2, sondern eben auch viel Wasser. Das ist jetzt heutzutage mit den zunehmenden Starkregenereignissen, die wir auch immer wieder in den Nachrichten sehen können und auch bei uns in Kiel schon erlebt haben, wird es immer wichtiger, dass wir einen gesunden Boden haben, der möglichst viel Wasser aufnehmen kann, dass es nicht abfließt auf Beton, Zement oder im Schottergarten, sondern auch versickern kann. Und ganz wichtig auch, in den heißen Sommern dieses Wasser, was im Boden gespeichert ist, wieder zu verdunsten, damit es eben nicht zu warm wird.
Und es gibt ja auch ökonomische und soziale Folgen für den Menschen.
Ja, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Also dazu müssen wir uns zumindest erst einmal angucken, wo findet dieser Flächenverbrauch eigentlich statt. Das ist, ich sage das immer so schön, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann sieht es immer so aus, als wäre Lübeck und Kiel wären total nachhaltig, was das Thema Flächenverbrauch angeht. Hier wird nämlich kaum neue Fläche in Anspruch genommen. Das liegt aber natürlich nicht daran, dass wir hier so gut aufgestellt sind, sondern daran, dass hier einfach alles schon zugebaut ist. Wir können also ganz klar sagen, statistisch gesehen, der Großteil des Flächenverbrauchs findet in den ländlichen Regionen statt, weil da einfach noch Fläche zum Bauen vorhanden ist. Und wo wird da gebaut? Eben nicht in den schönen alten Ortskernen, sondern eben am Rand. Und damit gehen all diese Probleme einher, die Sie eben angesprochen haben. Es wohnt dann einfach irgendwann niemand mehr im Ortskern. Die Leute wohnen alle nur noch außen rum, fahren auch noch zum großen Rewe oder Edeka auf der grünen Wiese und gehen nicht mehr in den Einzelhandel in der Stadt einkaufen. Und eigentlich die Lebensqualität im eigentlichen Ortskern sinkt dann sehr.
Gibt es denn auch ein Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Bodenversiegelung? Oder, also nicht, dass die Bodenversiegelung den Klimawandel jetzt unbedingt verursacht, aber könnten denn auch dadurch die Folgen des Klimawandels dramatischer sein?
Wie ich es eben beschrieben habe, dadurch, dass der Boden so ein riesiger CO2-Speicher ist, nimmt er eine ganz wichtige Funktion ein im Kampf gegen den Klimawandel. Zerstörte Böden können das Ganze nicht speichern. Und gleichzeitig ist der Boden natürlich auch immer Träger für alles, was wir an Pflanzen, Bäumen und so weiter haben, die ja auch selber CO2 speichern und die auch genau wie der Boden selbst auch über Verdunstung auch die Umgebung abkühlen können.
Ja, Sie haben das eben schon erwähnt, Flächenverbrauch in Schleswig-Holstein, jeden Tag 10 Fußballfelder. Was hat die Politik denn eigentlich jetzt beschlossen? Also es werden ja sehr häufig Zielvorgaben gemacht, die dann nicht erreicht werden. Ist das hier auch so in der Landespolitik?
Ja, das ist hier ganz genau so. Also die Landespolitik, muss man dazu sagen, orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung. Und da hat man die Zielvorstellung sozusagen, das ist das sogenannte 30-Hektar-Ziel für ganz Deutschland. 30 Hektar wieder in Fußballfeldern, 0,6 Hektar sind ungefähr ein Fußballfeld, also deutschlandweit nicht mehr als 50 Fußballfelder. Das Ganze hat man einfach runtergerechnet auf die schleswig-holsteinische Fläche und da sollten wir uns eigentlich 1,3 Hektar am Tag zur Verfügung stehen. Ja, wir haben es eben gerade gesagt, wir sind bei 5,5. Wir sind also längst nicht auf Kurs. Dieses Ziel haben wir für 2030 angepeilt. Bis dahin wollen wir das erreicht haben. Dazu darf man aber auch nochmal sagen, das war auch schon mal das Ziel für 2020. Wir haben also das ganz vornehm mal 10 Jahre nach hinten geschoben. Und auch im Moment, wenn wir uns so ja, den Trend angucken, fehlt mir da die Fantasie, wie wir das bis 2030 erreicht haben wollen.
Das ist also häufig zu beobachten. Es werden gerne von der Politik Ziele gesetzt, die jenseits der Legislaturperiode sind. Und dann kann man ja erstmal noch so weiter vorstellen. Und das müssen die, irgendwie muss es in der Zukunft gelöst werden. Und die Fläche ist ja auch, wir wissen ja, die Erde ist endlich, es ist eine Kugel. Eigentlich muss ja irgendwann auch mal das Ziel sein, dass man gar keine Fläche mehr verbraucht, ne? Also das ist jetzt, kann ja auch nur eine Zwischenstation sein.
Genau, das ist unser Ziel für 2050 aktuell. Also,
Ja.
dass wir den sogenannten Netto-Null-Flächenverbrauch haben. Was bedeutet, wir bauen nur noch auf neuer Fläche, wenn andernorts sozusagen Fläche wieder entsiegelt wird. Ne? Das ist aber noch viel weiter weg. Nicht nur zeitlich, sondern auch was den Verbrauch angeht, da sind wir sehr weit von entfernt.
Was fordert denn nun der BUND und die anderen Umweltorganisationen oder was fordert die Wissenschaft?
Wir fordern erstmal, dass man sich klar zu diesem 1,3-Hektar-Ziel bekennt, weil das haben wir einfach schon. Wir haben nur das Gefühl, Sie haben es eben gesagt, es ist ja ein bisschen ein leeres Ziel, da steckt nichts dahinter. Ja. Perspektivisch glauben wir Netto Null, das ist auch absolut machbar, wenn man es will, ist auch schon 2030 machbar. 2050, das ist so weit weg, Sie haben es eben gerade gesagt, da sind so viele Legislaturperioden dazwischen. Da hält sich nachher niemand mehr dran. Das sollte es bis 2030 kriegen wir das hin, wenn wir es wollen. Und das ist das Allerwichtigste, hinter diesem 1,3-Hektar-Ziel, was wir ja jetzt auch schon haben, da müssen einfach mal Maßnahmen dahinter stehen. Weil im Moment schreiben wir uns dieses Ziel als Land auf die Fahne. Wenn wir uns aber angucken, ohne da jetzt zu sehr ins Vertragswerk und Planwerk eintauchen zu wollen, aber wenn wir uns jetzt mal die üblichen Unterlagen, die Regionalplanung angucken, die Landesentwicklungsplanung, dann steckt da nichts dahinter. Es gibt also keine Maßnahmen. Es wäre an allererster Stelle wichtig, eine Verbindlichkeit zu schaffen. Wenn wir 1,3 Hektar am Tag für Schleswig-Holstein verbrauchen wollen, was heißt denn das konkret für die Kreise zum Beispiel oder für die einzelnen Kommunen? Weil da gibt es im Moment keine Zuteilung. Damit die klar planen können, damit die sich auch an Flächensparzahlen, orientieren können, muss das eben runtergerechnet werden, damit die Kommune dann weiß, unser Kreis Pinneberg hat so und so viel Hektar im Jahr. Das heißt jetzt für unsere Kommune, wir dürfen nur ein paar Prozent davon verbrauchen. Ah, dann sparen wir uns jetzt vielleicht das Neubaugebiet und gucken nämlich, und darum geht es ja unterm Strich, was sind Alternativen? Ja? Niemand guckt sich Alternativen an, weil die A häufig vermeintlich teurer, zumindest vermeintlich teurer sind und ja erstmal einen Mehraufwand bedeuten. Wenn ich die grüne Wiese da habe, warum soll ich denn mir was anderes überlegen? Und das andere Überlegen heißt natürlich, wie können wir Fläche nutzen, die zum Beispiel bereits versiegelt ist? Also ne, im alten Ortskern, wo gibt es noch Baulücken, die wir auffüllen können? Wo müssen wir vielleicht aber auch Wohnkonzepte neu denken? Ne? Also uns, zumindest in Schleswig-Holstein, scheint es ja immer noch unmöglich, dörfliches Leben mehrgeschossig zu denken. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern rüber gucken oder so, historisch gewachsen, viel üblicher auch Höfestrukturen zu haben oder dörfliche Strukturen zu haben, wo auch mehrgeschossig gebaut wird. Wie können wir generationsübergreifendes Wohnen machen? Was machen wir eigentlich mit den ganzen Einfamilienhäusern, die irgendwann im Laufe der Jahre zwangsläufig nur noch von einer Person bewohnt werden oder wo die Kinder irgendwann ausgezogen werden? Wie können wir das vielleicht in eine neue Nutzung überführen? Weil all das sind Sachen, die langfristig und häufig auch kurzfristig Flächen sparen könnten.
Und jetzt ist meine Frage, welche Handlungsoptionen gibt es noch? Es wurde eben schon angesprochen beim Wohnungsbau, was da getan werden kann, dass man mehrgeschossig denkt, auch auf dem Lande. Was kann in der Gewerbeentwicklung gemacht werden?
Ja, bevor wir jetzt in dieses Thema Gewerbe oder Handlungsoptionen mal so ein bisschen tiefer einsteigen, es könnte ein bisschen trocken werden. Deswegen verweise ich gerne für alle Menschen, die da nochmal ein bisschen tiefer gehen, daran interessiert sind, auf zwei Publikationen, die wir als Landesverband zum Thema veröffentlicht haben. Die tragen beide den Titel Weniger ist mehr, sind auf unserer Homepage unter bund-sh.de/Flächenverbrauch runterzuladen. Da kann man sich also nochmal ein bisschen detaillierter nachlesen. Weil es gibt natürlich einen breiten Strauß an Möglichkeiten, den so eine Gemeinde eigentlich hat. Womit ich immer gerne anfange, sowohl beim Wohnungsbau auch als auch beim Gewerbebau, ist, sich mal wirklich die Zahlen anzugucken. Denn ich glaube, das häufigste Argument, wenn nicht oft sogar das einzige Argument für die Ausweisung von einem Neubaugebiet oder von einem neuen Gewerbegebiet, ist die Kostenfrage, dass die Gemeinde sich einfach erhofft, ja, Steuereinnahmen zu generieren. So einfach ist das ja meistens. Und sich diese Zahlen mal wirklich genau anzugucken. Ich weiß, viele Planungsbüros treten auf Gemeinden zu und sagen, ah, wir machen das für euch und das ist hier, das ist, ne, dann habt ihr, müsst euch um nichts kümmern und nachher kommen dann jedes Jahr die Steuereinnahmen rein. Und das klingt erstmal schön, aber sich zu überlegen, ist denn das wirklich so und was sind die Alternativen? Dafür muss man aber einfach ein bisschen eine Datengrundlage haben. Zum einen finde ich es wichtig, erstmal zu gucken, was sind denn Möglichkeiten, wo kann ich, könnte ich denn zum Beispiel, wenn ich schon sage, ich brauche wirklich jetzt zum Beispiel neuen Wohnraum oder ich brauche neue Gewerbeflächen, wo habe ich denn vielleicht noch Potenziale schon im Ort? Muss ich jetzt wirklich irgendwie auf die Wiese rausgehen oder kann ich nicht bei mir im Ort auch was gucken? Das mal systematisch, zum Beispiel über so ein, sich mal ein Kataster zu erstellen als Kommune, gerne als kleine dörfliche Gemeinde auch einfach mal als Kommunalvertretung mal durch den Ort zu laufen und mal mit gezieltem Blick sich die Grundstücke nochmal anzuschauen, mit den Leuten, die da wohnen, auch mal zu reden. Einfach mal Informationen zu sammeln, zu wissen eigentlich, wie ist denn die Lage bei uns im Ort, weil ich glaube, häufig verstecken sich da auch Flächen und Möglichkeiten, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und das Zweite ist, sich auch diese Kosten nochmal genau anzugucken, weil häufig, das kann man vielleicht nochmal zur Erklärung sagen, bei der Erschließung von so Neubaugebieten werden die Kosten in den seltensten Fällen von der Kommune getragen. Das sind dann meistens, wird das irgendwie umgelegt auf die neuen EigentümerInnen später. Oder man hat irgendwelche Projektierer, die sagen, ach, wir übernehmen das oder ihr müsst nur 20, 30% oder so weiter der Erschließung zahlen. Erschließung nochmal so viel, also die ganze Infrastruktur. Welche Straßen müssen denn in das Neubaugebiet gebaut werden? Welche Leitungen, Abwasser, Strom, ne? Alles, was so ein Wohngebiet zum Beispiel braucht oder so ein Gewerbegebiet. Das muss ich also erstmal als Kommune nicht zahlen. Aber wie ist denn das eigentlich in den nächsten Jahren? Und das ist meistens das, was ich versuche zu sagen, diese Begeisterung, was die finanzielle Seite von so einem Neubaugebiet angeht, die höre ich meistens nur bei Kommunen, die gerade in der Planung sind und weniger bei Kommunen, die ich sag mal vor 10 Jahren geplant haben. Weil wo einem als Kommune bei der Erschließung noch diese ganzen Infrastrukturkosten, und jetzt haben wir noch gar nicht von sowas wie Schulen oder Kitas gesprochen, diese ganzen Kosten, die werden einem abgenommen, aber die Unterhaltung, die wird einem nicht abgenommen. Die tragen auch nachher nicht die Menschen, die da wohnen, sondern da sind sie nachher dafür verantwortlich, das zu stemmen. Und das diese Rechnung geht ganz schnell nicht mehr auf. Da reden wir mehr von Jahren als von Jahrzehnten. Plus alles, was hinten dran hängt. Was ist denn, da ziehen jetzt junge Familien ein, die brauchen Kita-Plätze. Und ein paar Jahre später brauchen die Grundschulplätze. Naja, aber dann brauchen die die nicht mehr. Und dann haben die alle schon ihre Kinder gehabt. Und dann haben sie eine Kita und dann haben sie eine Grundschule. Und die Leute werden immer älter in ihren Häusern, aber da kommen ja keine Kinder irgendwann mehr nach. Und
Das
das
ist
sind
ja häufig
alles laufende Kosten, ja.
bei Neubaugebieten, die laufen immer
Genau.
alles im Gleichtakt, ne?
Genau.
30 Jahre später wohnen da nur alte Leute. Ja. Und ich glaube, es wird auch viel Verkehr so generiert, ne? Wenn die Leute so aufs Land gelockt werden, die müssen ja doch meistens in der Stadt arbeiten. Das ist ja auch ein Aspekt, der da noch mit reinkommen könnte, ne? Wenn
Ja, ich habe mal den schönen Satz gelesen, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg und da ist auch was dran. Also natürlich, ich habe es gerade gesagt, es müssen die Straßen gebaut werden und die Straßen werden natürlich auch befahren. Sie haben vorhin schon ein bisschen auch die sozialen Aspekte angesprochen und da spielt natürlich auch ganz groß das Thema Mobilität rein. Weil in diesen Neubaugebieten, ich glaube, ich bin auch selber aus dem ländlichen Raum in Schleswig-Holstein, ich glaube, wir wissen alle, wie selbst in gewachsenen Ortsstrukturen, wie schlecht die ÖPNV-Anbindung ist. Also bei mir zu Hause, bei meinem Vater, da fährt immer noch nicht so richtig ein Bus. Die Situation ist aber in den Neubaugebieten natürlich gerade in den ersten Jahren noch viel schlimmer. Das heißt, die Leute sind mehr oder weniger zwangsläufig auf ein, eher zwei Pkw pro Haushalt ja, angewiesen. Das ist eine Kostenfrage auf jeden Fall. Das muss man sich leisten können. Und für uns als Umweltverband natürlich ganz wichtig, das generiert völlig unnötigen Verkehr, Emissionen, natürlich Luftverschmutzung, CO2, aber auch Geräuschemissionen. Ja, und es führt dazu, dass wir natürlich am Ende nur noch häufig auch diese Schlafdörfer haben. Ne? Da sind eigentlich nur noch, die Leute kommen da, die fahren morgens mit dem Auto raus, setzen die Kinder irgendwo noch an der Kita ab und kommen, sind abends wieder von der Arbeit zurück. Und eigentlich haben wir da ja sowieso schon kein gewachsenes Dorfleben, aber auch so haben die Leute es da natürlich schwer, auch irgendwie sowas wie Dorfleben aufzubauen. Ne? Oder überhaupt so ein bisschen ja, gesellschaftliches Leben zu haben.
Dann möchte ich noch mal kurz ansprechen, es ist wahrscheinlich auch alles sehr komplex, wenn der Boden knapp ist und eigentlich immer mehr versiegelt wird und dicht gemacht wird, dann steht der Landwirtschaft ja auch immer weniger Boden zur Verfügung und dort muss ja auch die Bodenqualität gepflegt werden. Es gibt ja auch da Probleme mit Winderosion und Dürre und so weiter. Können Sie da noch was zu sagen, so ganz grob? Das Thema können wir hier nur anschneiden, denke ich mal.
Ja. Ich sage es direkt vorweg, ich bin kein Landwirt. Insofern würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, den einzelnen Landwirten da Tipps zu geben, wie da besser zu verfahren ist. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass für die Landwirtschaft oder im Umgang mit der Landwirtschaft diese Gemengelage im Hinblick auf Flächenverbrauch ganz schwierig ist. Also, das kann man nochmal vorneweg sagen. Ich habe vorhin gesagt, Flächenverbrauch, das sind ehemalige landwirtschaftliche Flächen und Waldflächen und Wiesen und so. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, sind es in allererster Linie landwirtschaftliche Flächen, die hier neu zugebaut werden. Das sind diese Äcker, wo man sagt, ach, da ist ja eh nicht viel zu holen, da können wir auch nochmal ein Neubaugebiet draufsetzen.
Das ist ja für die Landwirte oft auch sehr lukrativ, wenn das in Bauland umgewandelt wird, dann kriegen sie ja auch einen recht guten Preis dann dafür,
Genau, das wäre der nächste Punkt, worauf ich gekommen wäre. Das
ne?
ist, um das nochmal, den Gedanken nochmal zu Ende zu führen. Also die Flächen werden zugebaut und dann erwarten wir natürlich, nicht nur wir, als UmweltschützerInnen natürlich auch, dass die Ausgleichsmaßnahmen, also ne, die Kompensation, die man heutzutage bringen muss an ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für so ein Neubaugebiet, die finden auch wieder auf landwirtschaftlichen Flächen statt. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, den Sie am Anfang ansprachen. Wir haben immer weniger landwirtschaftliche Fläche, in doppelter Weise. Und dann muss man eben gucken, was man da tun kann. Und dann wird es nämlich noch komplizierter. Wir haben einmal auf der einen Seite die Landwirtschaft insgesamt oder ich sag mal auch Interessensvertretungen wie den Bauernverband, die sagen, oh, uns gehen die Flächen verloren. Oder sind wir sogar, sitzen wir auch mit dem Bauernverband durchaus an einem Tisch und haben ähnliche Meinungen, zumindest was diesen Aspekt angeht. Aber dann ist diese noch auf der anderen Seite diese auch sehr verständliche Perspektive der Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, boah, für das Geld soll ich hier noch irgendwie mein Land bewirtschaften, da ist ja kaum noch was zu kriegen. Oder ich verpachte das hier für, weiß ich nicht, Neubaugebiet oder Verkauf ist, wenn es denn überhaupt noch in der eigenen Hand liegt, das muss man ja auch dazu sagen, wo wir natürlich total Verständnis für haben, für diese Bredouille der einzelnen Landwirtinnen. Aber dass es natürlich auch diese größere Ebene gibt, so wie soll denn das überhaupt gehen mit diesen landwirtschaftlichen Flächen, wenn wir immer weniger haben, gleichzeitig wollen wir aber auch immer mehr Ertrag auf diesen Flächen, weil wir müssen die jetzt intensiver bewirtschaften, wir wollen den gleichen Ertrag, wir wollen uns jetzt, ne, wir lernen es jetzt alle gerade, wir wollen uns noch unabhängiger machen vom Ausland, was Importe angeht, von welchen Rohstoffen auch immer. Also wir erwarten sozusagen von unserer Landwirtschaft eine ganze Menge auch, so viel man auch da auch kritisieren kann, aber wir erwarten auch einfach sehr viel. Und man muss sich schon fragen, wie das eigentlich auf alles, Sie haben es gerade gesagt, auf dieser endlichen Fläche passieren soll.
Wie ist eigentlich Ihre Meinung zu diesen ganzen Solarparks, die jetzt auch auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet werden? Also das sind ja Mengen, die da geplant sind. Die Umweltverbände sehen das, glaube ich, gar nicht so negativ. Aber es ist ja trotzdem auch Fläche, die verloren geht. Also die Natur kann sie einigermaßen nutzen. Das wird dann extensiv da unten bewirtschaftet und da können auch mal ein paar Pflanzen blühen für die Insekten und so weiter. Aber es wird ja doch, wenn man von oben drauf schaut, sieht das ja ein bisschen gruselig aus, also wenn das alles so zugepflastert wird.
Da sprechen Sie natürlich ein ganz heikles Thema an. Da kann man sich natürlich eigentlich nur in die Nesseln setzen, gerade auch
Ja,
wir als
ja.
Umweltverband. Ich glaube, wir als BUND haben da eine relativ differenzierte Meinung zu. Es gibt auch andere Verbände, die das anders sehen, weil es geht ja um dieses Abwiegen von, wir wollen irgendwie den Klimawandel aufhalten, wir wollen die Energiewende schaffen und gleichzeitig ist uns natürlich aber auch Artenschutz, Umweltschutz wahnsinnig wichtig. Das unter einen Hut zu bringen, ist einfach schwierig. Und ja, ich finde diese großen Freiflächen Photovoltaikanlagen, wie man sie denn, Freiflächen-PV, ich finde die auch nicht schön und in der Menge, wie sie jetzt da sind, auch nicht vertretbar, wenn man tatsächlich die Erträge sich anguckt pro Quadratmeter. Es gibt aber viele Flächen, die so eine Doppelnutzung, wie Sie sie vorhin angesprochen haben, auch zulassen würden. Und da könnten wir vielleicht oder sollten wir noch mehr investieren in diese sogenannten Agri-PV, schimpft sich das Norddeutsch, also die Vermischung von Agro, also landwirtschaftlicher Nutzung und eben energetischer Nutzung. Da gibt es bisher erst ein paar Pilotvorhaben und noch nicht so richtig viel. Aber wie sich das vielleicht kombinieren lässt, weil nur dann macht es wirklich Sinn, da stehen wir noch ein bisschen am Anfang und da müsste noch mehr passieren.
Und das ist wahrscheinlich, also ich glaube, da müssen wir mal ein eigenes Schwerpunktthema draus machen. Also es wird ja auch
Unbedingt. Da haben wir auch
gefordert.
noch bessere Experten im Verband als mich, was das Thema Photovoltaik angeht.
Okay. Dann wollen wir mal sehen. Ja, was man auch sagen kann, es gibt noch unheimlich viele Flächen, also auf Dächern und so, wo die Anlagen nicht drauf sind. Warum werden die nicht genutzt? Ne?
Das ist immer die allererste Frage.
Ja.
Also auch da sind wir beim Neubau ist es natürlich relativ einfach. Da kann man einfach eine Pflicht für Photovoltaikanlagen festlegen. Das passiert ja jetzt auch schon in vielen Bundesländern, zumindest im Gewerbesektor, dass es verpflichtend ist, Photovoltaik auf den Dächern zu haben. Viel, viel komplizierter ist es aber natürlich im Bestand. Also jemanden, der vor 30 Jahren ein Haus gebaut hat, mit dem gültigen Bebauungsplan jetzt dazu zu na, zwingen, ist es ja dann noch nicht mal, aber davon zu überzeugen, jetzt zu sagen, jetzt mach dir aber mal auf dein Dach und so, und das muss man sich ja auch leisten können, das ist ganz schwierig. Also sowieso so eine Änderung im Bestand, in dem, was wir schon haben, herbeizuführen, ist ganz schwierig. Aber da haben Sie natürlich recht, da sind riesige Potenziale.
Gut, zum Schluss des Interviews möchte ich doch noch mal fragen, was jede oder jeder Einzelne tun kann. Also viele Menschen haben ja ein Haus mit Garten. Und wie sollte ich denn gestalten, um die Bodenversiegelung möglichst gering zu halten?
Ja, also erstmal ist es mir wichtig zu betonen, das ist wie so viele Umwelt- und Klimaprobleme kein Problem, was wir auf der individuellen Ebene lösen werden. Also da tue ich mich auch schwer, jetzt den Einzelnen irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen. Und du musst jetzt aber machen, um das mit dem Flächenverbrauch aufzuhalten. Das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen strukturell eine Menge ändern. Die Politik muss Verantwortung übernehmen und klare Vorgaben für die Kommunen schaffen. Und wenn wir dann noch auf unserer individuellen Ebene, wenn wir denn überhaupt einen Garten haben, den artenreich, klimafreundlich zu gestalten, das ist natürlich irgendwie toll. Da nur mein Wunsch, wenn ich mir was wünschen dürfte, bitte keine Schottergärten mehr. Ich glaube, da sind sich auch viele einig, das brauchen wir nicht. Die heizen die Umgebung auf, da kann kein Wasser abfließen. All diese Probleme, alles, was ich vorhin gesagt habe, über ein Neubaugebiet und wie es da drunter aussieht oder unter einer Straße, so sieht es auch unter so einem folierten Schottergarten aus. Deswegen wenden Sie sich gerne an BUND. Wir geben ihm einfache, günstige Tipps, was Blühwiesen und Co. angeht. Also da gibt es sehr viel pflegeleichtere Alternativen. Bitte keine Schottergärten mehr.
Okay, dann herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Arbeit.
Ich danke Ihnen.
Jo.